Cut Depp heißt der Club-Podcast von nordbayern.de und man hat in den letzten Wochen mit Blick auf den ersten FC Nürnberg durchaus an dieser Namenswahl Zweifel entwickeln dürfen. Aber jetzt mal wieder ein schönes Zeichen vom ersten FC Nürnberg, dass er doch kein Depp ist. Er hat nämlich 1:1 gespielt und das beim Tabellenführer in Bielefeld. Darüber wollen wir heute allerdings nur relativ wenig sprechen. Rückenwind, hat Trainer Jens Keller gesagt, würde dieser Punkt dem ersten FCN nämlich geben mit Blick auf das Derby. Und deshalb haben wir uns entschlossen, heute schon mal einen Derby-Podcast zu machen. Und zwar gemeinsam mit dem Spielvereinigung Fürth Podcast von nordbayern.de mit dem Fürther Flachpass. Deshalb werde ich gleich sprechen mit Michael Fischer, Sportredakteur, auch bei den Nürnberger Nachrichten und dort unter anderem zuständig für die Spielvereinigung. Vorher noch unseren Dauergast muss ich und will ich natürlich auch vorstellen. Cut Depp wird nämlich auch heute präsentiert von Tushu, der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit Tushu könnt ihr euch auf die schnelle und professionelle Umsetzung eures Online-Auftritts verlassen. Preiswert aus der Region für die Region. Mehr dazu auf tushu.de. Den Link findet ihr auf der Cut Depp-Seite von nordbayern.de. Also wir wollen übers Derby reden. Mein Name ist Fadi Keblawi und nach dem Intro hört ihr dann auch die glöckchenhelle Stimme von Michael Fischer. Bis dann.
Cut Depp, der Club-Podcast von nordbayern.de.
Michael, eigentlich wollte ich dir zu Beginn dieses Podcasts eine Frage stellen, die ich dir in schöner Regelmäßigkeit gestellt habe, als wir uns noch in der Redaktion sehen durften. Aber es geht in dieser Frage um den Fürther im Allgemeinen und eine unfassbare Geschwindigkeit. Komm doch mal zum Wind. Okay, ich komme zum Punkt, du hast mir noch nie eine Antwort auf diese Frage geben können. Und deshalb nutze ich es, wenn ich schon mal im berühmten Fürther Flach Pass auftreten darf, um aus dem sehr schönen Buchlein, die Legende vom Büchlein, die Legende vom Club vorzulesen. Darf ich?
Wenn du irgendwann mal auf den Punkt kommst, darfst
du. Ich gebe mir Mühe. Du hörst anscheinend Cut Depp nicht allzu oft, weil da hätte die Einleitung nochmal 20 Minuten länger. So, ihr seid ein hektisches Völkchen. Also, ich lese mal vor. Einen kaum zu übertreffenden Gipfelpunkt der Brutalität stellte das Derby vom 6. Oktober 1929 dar, das ebenfalls mit 1:1 endete. Es gab 87 Freistöße und 3 Platzverweise, 2 Nürnberg, 1 Fürth. Zum Spielverlauf bemerkte die Presse, von einem Verlauf kann man wohl nicht gut sprechen, wohl aber von einer Verhauerei, von einer Holzauktion, von einem Ereignis, über das man am besten gleich 2 Mäntel der christlichen Nächstenliebe deckt. Und weiter, was ist über dieses berühmte Spiel zwischen Nürnberg und Fürth schon alles geschrieben worden? Es ist so viel, dass es nicht mehr zur Berühmtheit reicht, sondern schon berüchtigt genannt werden muss. Wann können diese beiden Vereine einmal anständig um die lumpigen 2 Punkte kämpfen? Am Samstag geht es um 3 Punkte, Michael. Glaubst du, es wird anständig?
Ja, die Frage ist, wie man anständig definiert. Ich glaube, es wird keine Holzauktion geben, weil es gibt niemanden, der mitbieten kann im Stadion wahrscheinlich. Aber ich glaube auch nicht, dass die Fürther recht viele Karten bekommen werden. Sie sind zwar angeblich eine der Mannschaften, die am meisten faulen in dieser Liga, aber seit dem Neustart nach der Corona-Pause
sind sie brav geworden.
Die sind sehr, sehr brav geworden, ja. Und da fehlt ein bisschen so, haben sogar manche schon Beobachter bemerkt, die Geilheit und auch diese Aggressivität, ein Leader, man spricht ja immer von irgendwelchen Führungsfiguren auf dem Platz, die mal dazwischen hauen, all das hat es in den ersten 4 Spielen, die es ja nur gab, weil die Fürther ja noch ein Nachholspiel haben am morgigen Dienstag in Dresden, hat es da wirklich nicht gegeben. Also das war oftmals, wirkte zumindest auf mich sehr mutlos und der Höhepunkt war halt dann am vergangenen Freitag gegen den SV Sandhausen zu Hause. Also gegen eine Mannschaft, wie mancher Fußballbeobachter sagen würde, abgewichst, da zahle ich jetzt in die Phrase.
Das hast du jetzt, glaube ich, schon viermal in dieser einen Antwort. Aber gut, wir haben
abgewichst,
ja
eine,
wir haben eine große.
Das steht auf dem NN-Index, aber Sandhausen war wirklich eine Mannschaft, die halt sehr körperlich spielt und gegen diese Förderbubis war das halt genau die richtige Taktik. Jetzt habe ich schon dieses Motto verraten für den Club, wie er gewinnen kann. Der muss einfach nur den Leuten auf die Füße steigen.
Dazwischenhauen, so wie damals, als diese Rivalität begann. Wir können uns erstaunlicherweise beide nicht daran erinnern. Es war im November 1910, der Club spielte. Nee, im November 1910. Ah, ich bin mit meinen eigenen Aufzeichnungen hier komme ich durcheinander.
Also 1902
auf jeden Fall das erste Spiel. 15:0 für den ersten FC Nürnberg. 1910 im November der erste Sieg für die Spielvereinigung Fürth. Und alles der Beginn einer Rivalität, die bis heute andauert. Kannst du mir aus Fürther Sicht erklären, warum es diese Rivalität gibt?
Oder kann es lange dauern? Machen wir heute alles gesagt?
Ja, genau. Wir haben ewig Zeit, wir haben kein Codewort festgelegt, aber versuch's mal in knappen Worten.
Das Codewort ist Westvorstadt.
Ah, okay.
Wenn das dir fällt, dann
und damit hast du mir eine Aufgabe gegeben. Erzähl mal aus der Sicht der Spielvereinigung Fürth.
Na gut, also
was ist am ersten FC Nürnberg so anstrengend, dass man ihn...
Was anstrengend ist beim ersten FC Nürnberg, kann wahrscheinlich jeder Fan des ersten FC Nürnberg besser beurteilen, auch momentan mal wieder, ne? Aber ja. rein aus Fürthers Sicht ist es natürlich auch so, dass es eine gewisse Überheblichkeit beim 1. FC Nürnberg immer schon gab und die auch weiterhin gibt, gegenüber dem kleinen Nachbarn aus Fürth. Ne? Mhm. Das kann, glaube ich, auch niemand abstreiten, dass es das gibt.
Ja, ich muss ja, da haben wir uns ja auch des Öfteren schon drüber unterhalten, ich muss ja immer sagen, dass für mich diese Rivalität gar keine so große Rolle spielt, vielleicht weil ich in einer Zeit sozialisiert worden bin, in der der Club zumindest hin und wieder erste Liga gespielt hat und die Spielvereinigung halt in der Landesliga oder sonstiges war. Also da gab es nicht so viele Berührungspunkte und als dann die beiden Mannschaften sich in der Regionalliga mal wieder getroffen haben, da war ich vielleicht schon zu alt, um noch sowas wie Abneigung gegen einen anderen Fußballverein aufzubauen.
Ich glaube, also es gibt auch viele Clubfans, die vielleicht die Fürther gar nicht so schlimm finden, die den FC Bayern ganz, ganz schlimm finden, weil der ja quasi das Gegenteil ist, der bajuwarische Großverein, der aus München dann noch kommt, aus Oberbayern.
Du meinst, da ist es dann die Perspektive, sozusagen die Fürther Perspektive nach Nürnberg übertragen, so wie Fürth auf Nürnberg schaut, schaut Nürnberg auf München.
Natürlich, weil es ja dann Oberbayern gegen Franken ist, Franken gegen Bayern allgemein, ist natürlich was ganz anderes. Und dann halt auch der so erfolgreiche FC Nürnberg, hätte ich schon gesagt, der so erfolgreiche FC Bayern gegen den ja ehemals auch sehr erfolgreichen 1. FC Nürnberg, der neunmal deutscher Meister war. Aber ich glaube, dass für viele das tatsächlich der FC Bayern ein viel größerer Feind ist. Aber natürlich, Feind ist jetzt schon das erste Wort gefallen im Podcast, das vielleicht aufs Derby hindeutet. Ich frage mich, ob man Feinde braucht. Du lachst jetzt, aber ich glaube, bei den Fürthern ist es wirklich so, dass man halt lange klein gehalten wurde von Nürnberger Seite. Das gab ja auch schon damals die Versuche der Stadt Nürnberg, die Stadt Fürth zu annektieren, quasi sich einzuverleiben.
Ja.
Damals diese Aktion gab, Treu Fürth, dass quasi die Fürther Fürther bleiben wollten, was ja die Fans des 1. FC Nürnberg dann auch später mal in einem Lied verarbeitet haben, Fürther bleiben Fürther, bla bla. Sie sind quasi sehr froh, dass die Fürther in Fürth sind und nicht in Nürnberg. Also das ist ja eine jahrzehntelange, jahrhundertealte Geschichte von gegenseitigen Sticheleien, aber ich glaube, das kann man schon projizieren auf diesen einen Punkt, dass halt Nürnberg schon immer versucht hat, Fürth klein zu halten, diesen kleinen Nachbarn, der dann eben manchmal etwas aufmüpfig ist, ne? Und aufmüpfig halt vor allem in sportlicher Hinsicht in der
Jugend. Aber es ist tatsächlich so, dass es diese Rivalität, das stand halt auch in einem der Zeitungsartikel, die ich mir nochmal kurz angeguckt habe, dass sich beide Vereine auch brauchen, würdest du das auch unterschreiben, dass diese Rivalität schon auch wichtig ist als Antrieb?
Naja, also aus Fürthers Sicht ist es auf jeden Fall ein sehr großer Antrieb, weil man, wenn man in die noch jüngere Vergangenheit zurückblickt, damals dieser 20.12.2011, da habe ich vor ein paar Wochen mit Mike Büskens, mit dem Aufstiegstrainer, damals darüber gesprochen, was das für ein wichtiges Spiel war in dieser Aufstiegssaison, in der einzigen Aufstiegssaison ja in die Bundesliga damals.
Ich kann mich nicht erinnern, wie ist es ausgegangen?
Ja, ich weiß auch nicht. Die Clubfans unter den Hörern werden sich auch nicht mehr erinnern können, aber es gab einen Kopfball von Edgar Pripp, der gestern bei Hannover 96 auch ein Tor geschossen hat. Aber dass dieses Spiel, das quasi die kleinen Vierter beim Großen, der Club war damals der Bundesligist, im Pokal gewonnen haben, das gab der Mannschaft nochmal, die eh schon viel Rückenwind hat, nochmal mehr Rückenwind. Und das hat sie dann tatsächlich auch irgendwie zum Aufstieg getragen. Natürlich war das nur ein Puzzleteil, aber es war schon so, dass die Vierter den Club da in irgendeiner Form gebraucht haben.
Also ja, hört man da mal ein Dankeschön vielleicht als für die Aufstiegshelfer vom 1. FC Nürnberg.
Ich suche mal gerade im Alphabet, wie man das schreibt. Das kann ich vielleicht später nachreichen.
Es ist ein...
Antworte doch du mal, wie ist das für den Club? Braucht der Club die Spielvereinigung? Das ist ja auch die Frage. Als Projektionsfläche, wie man vielleicht nicht sein will.
Ach, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, inzwischen gibt es da relativ viele Sachen, die in Fürth passieren, von denen sich viele Mitglieder, Freunde, Fans des 1. FC Nürnberg mitunter auch wünschen, dass die vielleicht in ihrem Verein so funktionieren würden, wo ja tatsächlich
Ruhe alles, und Kontinuität vielleicht.
Ja, wo ja tatsächlich alles grundsätzlich erstmal ein bisschen größer ist und dann sieht man aber, dass das kleinere Fürth zumindest hin und wieder dann doch vor dem 1. FC Nürnberg steht in der Tabelle und deshalb ja nicht so viel falsch zu machen scheint. Und ich glaube schon, dass es da manche gibt, die sich wünschen, dass auch beim Club mal etwas entspannter gearbeitet wird. Aber das ist natürlich ein vollkommen illusorischer
Wunsch. Ja, man würde natürlich auch niemals sagen, dass man so viel Ruhe wie in Fürth haben will. Also das Wort würde man ja nicht mal erwähnen wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, da gibt es schon noch genug vernünftige Menschen, die durchaus auch das Wort Fürth in den Mund nehmen. Ich zum Beispiel bin ja ein großer
Freund. Später würden sagen, was da vernünftig ist. Aber
großer Freund der Spielvereinigung. Aber es ist ein historisches Datum, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Am Samstag, wenn Sie sich zum, wie viel Derby eigentlich? Ich bin
260, 70. Es war mal vor einiger Zeit 269, glaube ich. Ne? Okay. Ja, das heißt, du jetzt als Moderator quasi vorbereiten müssen, da bin ich fein.
Ich dachte, Zahlen, du bist der Zahlenmensch bei uns. Aber egal.
Ja, es heißt ja auch, dass Journalisten einen Zahlenfetisch haben. Es ist ja egal, dass ich.
Ja, wir, das trifft für die Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten auf keinen Fall zu, dass ein Zahlenfetisch haben wir nicht. 13.06. und am 13.06.1920. gab es ein Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft in Frankfurt. Die Spielvereinigung Fürth als letzter Meister vor dem Krieg gegen den 1. FC Nürnberg, der damals tatsächlich sich dran machte, die Spielvereinigung zu überholen und es auch schaffte in diesem Spiel, auch da wieder, so habe ich nachgelesen, mit sehr viel körperlicher Härte, 2:0 stand es dann am Ende für den Club. Die Fürther spielten traumhaften Fußball, zerschellten aber immer wieder an dieser Defensive des 1. FC Nürnberg um Hans Kalt. Also ist dann tatsächlich das der Schlüssel auch für den 13.06.2020, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe.
Naja, also die vergangenen Spiele haben halt gezeigt, es wird nicht jeder Club für jedes Spiel der Spielvereinigung gesehen haben, auch nicht jeder Vierter wahrscheinlich, weil es ja auch viele gibt, die vielleicht gar keine Lust haben, Geisterspiele sich anzuschauen oder die nur im Radio anhören, aber wenn man das mal sieht, die Fürther sind wirklich spielerisch eine sehr gute Mannschaft, das kann man wirklich ihnen konstatieren. Sie haben ja den VfB Stuttgart zum Beispiel kurz vor der Corona-Zwangspause zu Hause 2:0 geschlagen und man hat wirklich zu keiner Minute daran gezweifelt, dass die Spielvereinigung auch gewinnen würde gegen den großen VfB, der halt ein Vielfaches an Etat hat, der ganz große Namen in seiner Mannschaft hat und der ganz klar in die erste Bundesliga will und sie hatten eigentlich keine wirkliche Chance in Fürth. Das heißt, wenn diese Mannschaft will, das ist halt ein Problem, wenn sie will, dann kann sie sehr guten Fußball spielen, wenn sie auch oft zu Hause hatten sie einige gute Spiele gemacht, also das Spiel gegen VfB war ja ein Heimspiel, das 2:0 gewonnen wurde, dann können sie sich fast schon dann rausspielen, da war dann zum Beispiel Branimir Gota, der nachweislich ein sehr, sehr guter Fußballer ist, Jamie Leveling, das junge Talent, der angeblich ja von Vereinen aus England und Italien und auch vom FC Schalke umworben wird, ich den raten würde, dass ich zum FC Schalke zu wechseln momentan. Und dann hat man aber jetzt gesehen, gegen Tiefstehen.
Der 1. FC Nürnberg ist da nicht dabei bei den Interessenten.
Ja, ich weiß nicht, ob der Jamie Leveling nochmal zurückwechseln würde zum 1. FC Nürnberg, wo er angeblich gegangen wurde aus dem NLZ, wo aber keiner so genau weiß, woran das damals lag. Angeblich gab es ja Meinungsverschiedenheiten mit dem Trainer damals in der Mannschaft und dann ist er nach Fürth gewechselt in der Jugend. Dabei war er eigentlich ein Juwel des 1. FC Nürnbergs, das jetzt in Fürth eben strahlt.
Herzlichen Glückwunsch. Schon wieder Nachbarschaftshilfe.
Wir hätten da quasi eigentlich jetzt eine Geschichte schon für den kommenden Sonntag, die wir dann schreiben können. Also nach diesem Samstagsspiel, weil wenn jetzt Jeremy Leving das Siegtor schießt, das wäre quasi dann wieder Journalistendeutsch ausgerechnet.
Ausgerechnet, ja. Jetzt musst du schon wieder einzahlen.
Aber das wir holen schon wieder so weit ab. Ich glaube, das wird echt eine
Also
Folge 4 Stunden. Aber ja. Die letzten Spiele zum Beispiel, da hat die Spielfahrer am vergangenen Freitag in Sandhausen gespielt. Davor gegen Osnabrück. Das sind jetzt alles keine Mannschaften, die für schöne Spielkultur, für einen gepflegten Flachpass stehen und so weiter. Sondern die halt eher sich erstmal hinten reinstellen, abwarten und dann halt pressen, wie man so schön sagt, wie Flo Zenger wahrscheinlich auch sagen würde, der Taktikexperte, schön früh pressen, die Mannschaft dann unter Druck setzen und dann reicht es in Fürth oftmals halt einen Spieler aus dem Spiel zu nehmen, das ist Paul Seguin. Da hat auch Florian Zenger in der Hinrunde schon darüber geschrieben, dass er eigentlich der Schlüsselspieler bei der Spielführung ist als Sechser, Achter im Mittelfeld, der halt oftmals den Ball bekommt und wenn man den zustellt, dann wird es schwierig, man hat dann nämlich keine Möglichkeit, den Ball weiterzuleiten und dann lahmt das Spiel schon sehr.
Es ist erstaunlich, Hans Böller hat mich heute in seinem Kommentar in den Nürnberger Nachrichten, wir nehmen am Montag auf, nochmal darauf hingewiesen. Es war mir nicht bewusst, dass die Spielvereinigung tatsächlich noch schlechter aus der Corona-Pause gekommen ist als der 1. FC Nürnberg, wenn man mal davon absieht, dass das sich am Dienstag mit einem Sieg in Dresden ändern kann. Aber
das ist ja auch die Hoffnung aller Fürther, die ständig dann sagen, wir haben aber doch ein Spiel weniger. Mittlerweile ist Spielvereinigung ja auf dem 11. Platz angekommen in der Tabelle, also gar nicht mehr so weit weg vom Club. Zwei Punkte melde ich noch ein bisschen weg. Ich glaube, 5 Punkte. Der Club hat 33, ne?
Ja.
Das ist 5 Punkte Unterschied. Also es ist auch nicht mehr so weit weg. Und alle sagen, ja, wir haben aber doch ein Spiel weniger. Aber wenn man jetzt dann sieht, dass Dresden am Sonntag zum ersten Mal gewonnen hat, dass Spielfang dafür bekannt ist, auch oftmals gerne Aufbaugegner für schwächelnde Mannschaften zu sein, dann glaube ich nicht, dass sie morgen gewinnen werden. Und dann ist natürlich noch mal spannend. Also jeder sagt hier, es geht um eine vielleicht ganz golden glänzende Funkel der Ananas in der Saison, weil es um Fernsehgelder ja noch geht. Aber wenn natürlich der Club gewinnt und 36 Punkte hat, die Förder 38 und mit der momentanen Leistung, mit dem momentanen Verlauf, dass sie ja nur 2 Punkte aus 4 Spielen geholt haben, dann, wenn man die Corona-Pause mit einrechnet, aus 9 Spielen nur einen Sieg geholt haben, das ist schon, ja, ziemlich niederschmettern, wie es da entsteht.
Dabei ging es eigentlich ganz gut los, oder? Kann man 2-2 gegen den Hamburger SV, ist es ein okayes Ergebnis? Oder?
Also das war ja das erste Spiel nach der Zwangspause.
Ja.
Natürlich sehr strange, aber die Fürther wirken da gegen den großen HSV auch sehr viel fitter, frischer. Es sah gut aus, das Spiel, aber wie so oft haben sie halt keine Tore geschossen. Das war im Hinspiel-Derby auch schon so in der ersten Halbzeit. Waren die Fürther ja klar besser, da hätten sie ja auch locker 1-2-0 führen können und ich würde mal jetzt
echt, glauben, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Auch
gewonnen hätten wahrscheinlich.
Ah, da spielte Rigotta auch so groß auf, oder? Im Hinspiel, habe ich das richtig
gesehen? Ja, aber er spielte groß auf, aber hat dann immer noch mal einen Haken zu viel gemacht oder halt aus unklugen Positionen abgeschlossen. Und er kann auf jeden Fall sehr gut Fußball spielen, aber der ist wirklich, der, glaube ich, braucht jetzt, wer auch immer beim Club in der Verteidigung spielen wird, nicht viel große Angst haben, weil der wirklich in einer sehr erschreckend schwachen Form ist momentan. Vielleicht will er sich nicht anbieten für die Bundesliga, weil es ihm viel zu gut gefällt, dass ihn keiner wegkauft. Aber
nach diesem Spiel gegen den HSV wurde in Fürth, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, immer noch so ein bisschen auch vom Aufstieg gesprochen, oder?
Ja, weil man halt natürlich gegen die Mannschaften oben auch immer gut mithalten konnte. Die Fürther haben in Bielefeld in der Hinrunde 2-0 sogar geführt, haben da sehr gutes Spiel gemacht und dann am Ende noch unentschieden gespielt. In der Rückrunde war es dann schon ein klarer Unterschied. Bielefeld war einfach sehr stark, das haben ja schon einige Mannschaften erfahren. Gegen den Club jetzt vielleicht nicht so, aber dass Bielefeld aufsteigen wird, daran wird ja auch keiner zweifeln. Gegen Stuttgart haben sie in der Hinrunde sehr gut gespielt, gegen HSV. Also man konnte gegen diese Mannschaften oben mehr als mithalten, hat gegen Stuttgart gewonnen. Und natürlich war der Blick nach oben immer da, weil die Möglichkeit ja auch da war, als wenn die Fürther gegen HSV gewonnen hätten, wären sie wieder mittendrin gewesen im Aufstiegsrennen. Aber sie haben eben nicht gewonnen. Ne? Sie haben zwar gut gespielt, haben dann auch geführt, aber ja, daraus wurde halt dann nichts. Und am Ende haben sie halt dann noch einen Punkt geholt in der Nachspielzeit. War dann auch ziemlich glücklich, weil der HSV dann doch aufgrund seiner individuellen Klasse viel, viel besser war in der zweiten Hälfte, aber von Aufstieg redet natürlich keiner mehr. Jetzt 38 Punkte ist immer noch nicht genug. Stefan Neidl will ja schon seit Wochen immer 40 Punkte erreichen, aber irgendwie schaffen sie es nicht, weil sie müssen halt ein Spiel gewinnen dazu. Wenn sie jetzt noch zweimal Unentschieden spielen, haben sie auch 40 Punkte erreicht, aber ich glaube nicht, dass es das Ziel der Saison ist.
Der Club allerdings ist gerade spezialisiert auf Unentschieden. Das war jetzt in Bielefeld am Wochenende das vierte hintereinander. Also
naja, wenn vielleicht die jetzt in Dresden unentschieden spielen und ins Derby, wie ich jetzt erwarten würde, 0-0 vielleicht ausgeht.
Dann wird im Max-Morlock-Stadion der Klassenverbleib der Spielvereinigung Greuther Fürth gefeiert. Ohne Fans.
ja, dann wird zumindest keiner den Platz stürmen, wenn der Vierter da feiert, ja. Wie geht denn? Wobei ich nicht glaube, dass die Vierter recht viel feiern werden, weil so wie sie momentan spielen, ist das kein Grund zu feiern. Das ist eher wie bei mir in der Schule früher, als ich in der letzten Mathe-Klausur einen Punkt holte und der Lehrer mich getadelt hat und ich sagte, egal, ich hab's geschafft.
Ja, ein Punkt in Mathe, großartig. Also,
ja, aber da gibt es halt nicht mit 3, sondern maximal 15. Das ist ein bisschen der Unterschied. Wenn man einen Punkt von 3 in den Fußball holt, ist es leichter.
Ich weiß nicht, ob es nicht leichter ist, einen von 15 in Mathe zu holen. Als, naja gut, das ist jetzt aber auch nicht unser Gespräch.
Wie du merkst, warum ich in Mathe schlecht war.
Die Zahlenfetischisten. Ja, die Zahlenfetischisten. Ihr habt einen Trainer jetzt schon seit einiger Zeit, der auch eine Nürnberger Vergangenheit hat. Wie geht der denn im Moment mit dieser, also über die Nürnberger Vergangenheit wollte ich jetzt gar nicht sprechen.
Warum sagst
sprechen,
du denn hier? Sie sind doch nicht hier Embedded Journalism.
Die Spielvereinigung Fürth hat einen Trainer, der eine Nürnberger Vergangenheit hat. Das sollte jetzt aber in meiner Frage gar keine Rolle spielen. Das wollte ich einfach so nochmal erwähnen.
Weil das ja nicht so viel als Nürnberger sieht, sondern als eher als Spieler des FC Bayern.
Als Weltenbürger. Ne? Ach so, okay. Wie geht der denn mit der Situation um? Also hier in Nürnberg versucht Jens Keller ja immer einen sehr gelassenen Eindruck zu machen, hat jetzt erstmals vor dem Spiel in Bielefeld zwei bis dahin eher unangefochtene Stammspieler, nämlich Johannes Geis und Nikola Dove, dann mal draußen gelassen und das dann auch mit deren Leistung im letzten Spiel gegen Bochum begründet. Aber sonst versucht er so einigermaßen cool zu wirken, gelingt ihm nicht immer. Wie ist es in Fürth mit Stefan Leitl? Wie erlebst du den zurzeit?
Ja, wir hatten ihn vergangene Woche ja als Gast, zumindest am Telefon, im Podcast ja auch, und da hat er auch immer wieder war sehr positiv und er wird sich die Saison nicht kaputt machen lassen, weil auch wenn sie am Ende Elfter werden, war es trotzdem eine gute Saison, weil die Entwicklung ja so gut sei der Mannschaft, wenn man viele junge Spieler eingebaut hätte, was ja nachweislich auch stimmt.
Aber hast du ihm da widersprochen? Ich habe die Ausgabe leider nicht gehört.
Ein sehr großer Fehler. Ich habe ihn nur gefragt, ob er denn keinen Druck verspürt, weil die Spielverhandlung als kleiner Verein ja noch viel mehr auf Fernsehgelder angewiesen ist. Mhm. Und dann meinte er, er sei ja nicht fürs Finanzielle, sondern fürs Sportliche zuständig. Ich weiß nicht, ob das dann die fürs Finanzielle zuständigen Verantwortlichen so sehr gefreut hat, diese Aussage. Aber er sagt, die Entwicklung der Mannschaft stimmt, sie sei gut. Und die Sache ist jetzt, die Entwicklung ist ja auch auf die ganze Saison gesehen eine gute. Die Vierter hatten nie was mit dem Abstieg zu tun, was in den vergangenen Jahren doch öfter mal der Fall war. Mit dem Höhepunkt, dass sie sich erst am letzten Spieltag mit einem 1-1 in Heidenheim mal gerettet haben. Und jetzt sieht es ja wirklich gut aus. Fußballerisch kann man sich das oftmals ganz gut anschauen. Es gibt aber auch Spiele, wo es halt in Schönheit sterben. Also ich habe mir gerade nochmal die Statistik vom Spiel am Freitag angeschaut. Sie hatten 63-37% Ballbesitz, hatten eine Passquote von 84%, was ja doch ganz gut ist. Hatten mehr Torschüsse und so weiter. Es waren eigentlich ein bisschen mehr gelaufen. Sie waren in allen statistischen Kategorien überlegen, aber am Ende stand es halt 1-2. Und natürlich muss man die Entwicklung auch immer ein bisschen an Ergebnissen messen. Also man kann natürlich sagen, das ist schön, die spielen guten Fußball, aber wenn man halt 4 Spiele in Folge nicht gewinnt jetzt, insgesamt 9 Spiele nur 1 Sieg geholt hat, dann ist eine Entwicklung auf jeden Fall ein kleiner Bruch drin. Ne? Man das Auf und Abs dazugehören, das sagt er auch. Aber man muss ihm schon oftmals auch widersprechen, weil er oftmals sehr viele Dinge sehr positiv sieht oder sie vielleicht auch sehen will, damit die Mannschaft öffentlich in Schutz genommen wird. Er hat es mir auch nach dem Freitagsspiel gesagt, mich stimmt vieles zuversichtlich. Ich habe da nicht viel gesehen, was einen zuversichtlich stimmen kann, weil wirklich ein kraft- und mutloser Auftritt war. Also da kann wirklich niemand sagen, dass es gut war, was sie gemacht haben, außer dass sie halt am Ende nochmal den Anschlusstreffer gemacht haben. Aber das 1-2 gegen Sandhausen zu schießen, sollte jetzt auch kein Erfolg sein, sondern eigentlich müsste man ja trotz, auch wenn Spielfang ein kleiner Verein ist, ein Verein wie den SV Sandhausen eigentlich schon schlagen. Aber die schaffen es ja irgendwie jedes Jahr eklig zu sein, der SV Sandhausen.
Der 1. FC Nürnberg wurde ja einigermaßen gelobt nach seinem Ausflug nach Bielefeld und dem etwas überraschenden 1-1 dort, das auch ein Sieg des Clubs, genauso wie sein Sieg der Arminia hätte am Ende sein können. Da war erstaunlicherweise beides möglich. Und so, es wurde in den letzten Wochen über Nürnberg immer so diskutiert, dass die Mannschaft einfach das Problem hat, dass ihr in dieser Liga keiner zugesteht, jetzt wirklich eine abstiegskämpfende Mannschaft zu sein und alle Gegner, also bis jetzt, sagen wir mal, Bielefeld oder der HSV, auch gegen den Club erstmal abwarten spielen und der Club damit überhaupt nicht zurechtkommt. Und jetzt in Bielefeld, da ging es dann mal, da wollte die andere Mannschaft auch spielen und zack war der erste FC Nürnberg auch wieder besser, zumindest in der zweiten Halbzeit. Ist es dann, kann die Spielvereinigung überhaupt abwartend spielen oder müssen die Fußball spielen und sind vielleicht deshalb ein gar nicht so schlechter Gegner für den Club am Wochenende?
Ja, sie könnten wahrscheinlich abwartend spielen, aber der Trainer will das auch gar nicht. Er sagt, er will Fußball spielen, er will schönen Fußball spielen. Das zeigt sich, die Fürther haben immer mehr Ballbesitz, was ja meistens bedeutet, dass sie auch spielen. Nur die Frage ist halt, wie sie spielen. Also das ist halt wenig Bewegung vorne drin, der Offensiven. Das ist auch die Innenverteidigung momentan nicht wirklich ballsicher. Da ist kein Innenverteidiger dabei, der jetzt das Spiel wirklich gut machen kann. Also der junge Paul Jeckel, der noch ein bisschen unsicher. Daniel Caligiuri, sag ich schon, Marco Caligiuri ist ja der Bruder, ist ja Kapitän, aber wird nach der Saison nicht mehr in Fürth spielen, was man ihm auch anmerkt, finde ich. Und das sind, wenn kein Innenverteidiger das Spiel machen kann, weil er Mergi Maffrey, der bekannte Fußballer, verletzt ist, dann ist es schon da schwierig. Dann wird halt viel hinten rumgespielt, dann wieder zum Torwart zurück. Spötter haben mir letzte Woche nach dem Spiel geschrieben, wenn es Eishockey wäre, würden die Fürther auch ständig hinterm Tor noch weiterspielen. Also sie haben wirklich sehr viel Quergeschiebe drin und also das ist zwar der Ballbesitz, aber Ballbesitz ohne Ertrag bringt einem ja auch nichts. Mhm. Wenn der Club einfach sagt, hier Fürther, ihr habt den Ball, macht mal. Und dann halt Johannes Geis in der Mitte, Paul Seguin einfach mal auf den Fuß tritt oder ihn mal fault.
Ja, Johannes Geis darf ja wahrscheinlich dann mitspielen, nachdem er jetzt in Bielefeld das erste Mal draußen
saß. Ja, aber er ist aufgrund seiner Vergangenheit auch prädestiniert dafür, das Siegtor zu schießen, auch auf Nürnberg.
Man sieht es ausgerechnet schon wieder. Ja, ich glaube aber ausgerechnet. Ich glaube tatsächlich, dass er die Gelegenheit nicht bekommen wird, zumindest nicht von
Beginn an. Ja, aber dann muss eben Asger Sörensen oder...
Esker, man spricht ihn Esker, bitte.
Ja. Ich lese das ja immer nur bei dir.
Ja, ich könnte mal ein Sprich Esker dahinter schreiben, aber das war jetzt ein Insider. Ja,
aber wie gesagt, also die Fürther werden auch am Wochenende, würde ich jetzt mal schätzen, spielen, weil sie auch nicht auf einmal zu einer Umschalt-Kontermannschaft werden können, jetzt wieder, wenn sie davor 29 Spieltage lang gespielt haben. Mhm. Also das wäre natürlich, der Wunschtraum ist ja, dass ein Trainer sagt, seine Mannschaft kann sowohl spielen als auch umschalten, kann abwarten, aber das können halt die besten Mannschaften vielleicht, ne? Das kann der FC Bayern, das kann, muss man leider auch so sagen, RB Leipzig, die können das, die können Fußball spielen und umschalten blitzschnell.
Und dann gibt es Mannschaften, die können weder das eine noch das andere, wolltest du
ja, der
sagen.
Kann ja scheinbar umschalten, wenn er einseitig in Bielefeld spielt, dann ist es ja nicht so schlecht.
Ja, er kann von hinten nach vorne aber nicht umgekehrt umschalten, weil das ist die große, große Anfälligkeit.
Also
aber
ich würde jetzt mal prognostizieren wagen, dass es kein schönes Spiel wird am Wochenende.
Sondern ein...
Das ist so wie das Hinspiel halt auch. Das Hinspiel
war eine Verhauer. Ich fand das Hinspiel gar nicht so schlimm. Also ich vergesse oft Sachen, die zwei Tage her sind, aber das war doch tatsächlich in der ersten Halbzeit ein schöner vierter Vortrag. Und dann in der zweiten Halbzeit hat irgendwann dann auch der Club an diesem Spiel teilgenommen und hatte, wenn ich mich recht entsinne, durch Medeiros in der... Schleusener auf Medeiros, genau. Nochmal die Riesenchance auf den Sieg. Aber fandest du es wirklich so furchtbar? Also da gab es dieses Erstliga-Derby im Ronhof, das war wahrscheinlich unerreicht schlecht.
Ja, so schlecht war es natürlich nicht, aber wenn man sieht, was die Fürther eigentlich können, sie haben es ja teilweise auch gezeigt, aber sie haben halt wirklich schon Spiele abgeliefert, da waren sie wirklich sehr, sehr gut und das war bei dem Spiel auch nicht so. Und wie gesagt, man kann halt auch schön Fußball spielen, aber wenn es keinen Ertrag bringt, ist es auch nicht wirklich sinnvoll, so zu spielen. Ne? Das mag zwar dann schön für die Zuschauer sein, wenn da mal jemand 3-4 schöne Doppelpässe spielt, aber das bringt einem ja auch nichts, wenn man dann vorm 16er stolpert und den Ball verliert. Ne?
Es wird ein Derby ohne Zuschauer. Wahrscheinlich wird man, wie ist es in Fürth, in Nürnberg gibt es ja den Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Gretlein, der sich immer mal wieder mit situationsabhängigen Support hervortut. Gibt es in Fürth ein Pendant, einen, der auch mal
also ein Supporter
das, ich das Singen anfängt?
Einen Supporter okay. Habe ich nicht entdeckt, ich war aber auch nur beim Spiel gegen HSV im Stadion. Aber da hat sich natürlich Rashid Asusi sehr lautstark bemerkbar gemacht, aber allerdings eher so, wie man es halt
schimpfend auf die Schiedsrichter.
Das hast du jetzt gesagt. Er hat sich halt etwas erregt gezeigt auf der Schiedsrichterleistungen. Er hat sich auch mit Coach Esum angelegt, kurzzeitig, mit dem Football-Coach, der beim HSV hospitiert, als Fitness-, Athletik-, was auch immer Trainer. Mhm.
Weil es ist auch nicht unbedingt clever, oder? Sich mit einem Football-Coach anzulegen. Naja,
ich hätte mich auch mit ihm angelegt, wenn ich Fan gewesen wäre in diesem Moment wahrscheinlich.
Okay.
Weil er sehr viele seltsame Beiträge ins Spiel reingerufen hat.
Okay, zum Beispiel. Komm, Beispiele.
Er hat halt immer den Fördern vorgeworfen, doch nur zu jammern, aber es ist halt kein Football, sondern Fußball. Das ist halt leider nicht erlaubt, den Gegner halt zu tackeln mit vollem Körpereinsatz.
Also das heißt, Asusi wollte ihm einfach die Regeln erklären.
Wahrscheinlich, ja, aber das war nicht möglich aufgrund der Erregtheit. Der Asusi ist ja immer sehr leidenschaftlich dabei, also er ist dann auch beim Torjubel vom obersten Rand der Haupttribüne bis zur Brüstung runtergesprintet, hat rumgeschrien ohne Ende. Also der ist, man würde ihn wahrscheinlich vernehmen können, würde ich immer schätzen. Die Frage ist, ob er sich im Griff hat oder so wie Max Eberl eben reagiert und dann eine rote Karte bekommt.
Mal wir sehen. Warten mal ab, wer lauter ist, Gretlein oder Asusi. Das wird das Tribünenduell an diesem Samstag. Glaubst du, dass bei so einem Derby ist es noch trauriger als bei einem Spiel Fürth gegen Sandhausen oder Bielefeld gegen Nürnberg, dass keine Zuschauer im Stadion sind? Also ich bislang geht es mir ja so, dass ich mir diesen Fußball ohne Zuschauer genauso gelangweilt beziehungsweise nicht gelangweilt anschaue wie vorher, als noch Fans ins Stadion durften.
Ja, wahrscheinlich schaust du meistens auf Sky mit dieser seltsamen Tonoption Fans.
Ja, das habe ich tatsächlich mal 3 Minuten versucht. Aber ja, nee, geht nicht.
Ich war am Samstag, wenn ich kurz aushöre, mit meiner Freundin bei Bekannten grillen. Und dann lief dort auch Sky.
Bei Bekannten aus Nürnberg oder bei Bekannten aus Fürth?
Weder noch, also okay. Wir kannten aus Forchheim.
Okay.
Und da lief auch auf dem Fernseher gerade das Spiel des FC Bayern noch in der Schlussphase in Leverkusen. Und ich dachte mir dann auf einmal so, der Vorsänger der Leverkusener Ultras ist ganz schön laut bei diesem Spiel. Und dachte mir, der kann doch gar nicht im Stadion sein. Und das war sehr seltsam, weil einfach irgendwelche Fangesänge dann aufgenommen wurden oder eingespielt wurden, die überhaupt nicht zur Situation passten. Man später würde uns auch wieder sagen, Ultras supporten ja nie so, dass es zur Situation passt. Aber
und dann machst du die meisten Gags einfach selber. Das ist Wahnsinn. Sehr gut.
Nimm sie dir vorweg, damit du mich nicht verarschen kannst. Das wie sonst im Redaktionsalltag. Und das war sehr, sehr strange. Und dann am Ende dachte ich mir dann, also dann, man nimmt es ja so als Hintergrundrauschen auf einmal wahr, sonst hört man immer dieses Kloppen und dieses Tsch, wenn jemand gegen den Ball haut, aber das war ganz seltsam, da war das wirklich so Hintergrundberieselung, wie es halt die Fernsehzuschauer auch haben wollen. Und dann am Ende haben dann auch die Zuschauer gepfiffen, hat es geil, dass er noch passend eingespielt, als Leverkusen verloren hat, 4-1. Ich fand das ganz, ganz schlimm, um auf seine Frage zurückzukommen.
Damit habe ich nicht mehr gerechnet.
Jedes Spiel ohne Zuschauer finde ich schlimm und falsch. Aber selbst wenn Sandhausen gegen, wer ist jetzt noch sehr klein, Sandhausen gegen wen, Wiesbaden?
Warte mal, Aue wird hier, vom Kollegen Kloser wird hier im Podcast gerne auch Aue beleidigt, also du kannst auch Aue.
Ja, Aue ist doch einiges los, sehr leidenschaftliches Publikum, sehr reisefreudig, wahrscheinlich mehr, also.
Jetzt wird Aue gelobt in diesem Podcast, das ist ein Hin und Her. Ja, okay, aber jetzt habe ich dich
ausgedacht. Jedes Spiel ohne Zuschauer sich falsch anfühlt, es fühlt sich halt immer ein bisschen an, wie wenn man halt am Sonntag in der A-Klasse ist bei uns hier. Man hört ein bisschen Geschrei von außen, ein bisschen Geschrei auf dem Platz und sonst eigentlich gar nichts. Und das in einem leeren Stadion vor leeren Rängen. Das hat sich damals schon falsch angefühlt, als ich im Rundhof gegen den HSV war. Gelangweilt würde ich gar nicht sagen. Wenn man Bayern sich anschaut, dann spielen die ja wirklich einen schönen Fußball. Das kann man sich nicht gelangweilt anschauen, glaube ich. Aber die Frage ist ja, wie lange es noch so gehen wird auch. Also, wenn jetzt die Saison so zu Ende geht, dann kann man das wahrscheinlich hinnehmen. Aber wenn jetzt der DFB sagt, DFL, wir spielen auch in der neuen Saison ohne Zuschauer weiter, dann wird es, glaube ich, auf Dauer schon eine sehr, sehr trostlose Angelegenheit werden.
Also da ist bei dir das Derby macht da keinen Unterschied. Du findest es grundsätzlich scheiße ohne Zuschauer.
Ja, also das Derby ist natürlich nochmal was Besonderes, weil wahrscheinlich beim normalen Spiel jetzt 50.000 im Stadion gewesen wären. Man kann jetzt mutmaßen, ob die Vierter mit Zuschauern besser aus der Corona-Pause gekommen wären. Wenn der Club jetzt den Punkt nicht geholt hätte oder zuletzt auch mal wieder glücklich in Regensburg den Punkt geholt hätte, dann wäre er vielleicht jetzt auf dem Relegationsplatz. Dann würden die Vierter vielleicht sagen, ja, dann könnte man den Club ja jetzt auf dem Relegationsplatz behalten mit einem Sieg. Dann wäre vielleicht die Stimmung in dem Stadion eine andere. Ne? Beim Club wäre es sehr hitzig wahrscheinlich. Weil dann würde jetzt vor dem Spiel wahrscheinlich nochmal eine große Ansprache an die Mannschaft geben und mehr als ein Text vielleicht der Faszination Nordkurve, den es ja gab. Und mehr als dieses Banner am Trainingsgelände, weil dann wird es ja wirklich um die Existenz des ersten FC Nürnberg gehen, ne?
Ja.
Geht's jetzt immer noch? Nicht mehr ganz so schlimm, weil der Club ja 3 Punkte Vorsprung hat auf den Karlsruher SC. Die Frage ist, ob es dem Club hilft, ob er dann jetzt nicht so viel Druck verspürt, weil keiner im Stadion ist, oder ob es ihn auch hemmt, weil er keine Unterstützung hat. Ne? Man kann sich ja in einem Rausch auch spielen, wenn dann der Club das 1-0 schießen würde.
Das ist in den Derbys nicht immer auf den Tribünen besonders kreativ zugeht, geht dir weniger auf die Nerven als mir, oder?
Was heißt weniger kreativ? Beim Hinspiel-Derby in Fürth hast du, sag jetzt, machen die Fürther schon wieder so ein Theaterschauspiel auf der Tribüne?
Sie neigen aber auch wirklich zu etwas ausufernden Choreografien. Ich meinte tatsächlich die Gesänge, die einen schreien Scheiß FCN oder alle hassen den FCN, wie auch immer. Die anderen haben ihre Anti-Fü-Alu-Hüte auf. Das geht mir halt einfach manchmal auf die Nerven, dass es da so sehr nur darum geht, den anderen zu beleidigen. Das ist ja in anderen Spielen nicht so. Da geht's ja eigentlich immer.
Du freust dich auf ein Derby ohne
Fans? Nein, überhaupt nicht. Das habe ich ja. Aber also das ist das, was mir mit Fans an den Derbys in letzter Zeit immer so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Aber
das ist ja auch manchmal ein lustiges Schauspiel, oder?
Ja, manchmal. Aber wenn man dieses Schauspiel jetzt seit 1996 mit ansieht.
Du meinst, seit die Spielvereinigung Greuther Fürth besteht, seit der.
Ja, heißen die noch Greuther Fürth? Ich dachte, ihr seid. Sie sind schon zurück zur Spielvereinigung, aber nee, ne?
Offensichtlich noch nicht in der Tabelle, wenn sie noch als Spielverein Greuther Fürth geführt. Und ich glaube auch auf dem Trikot wird am Sonntag Spielverein Greuther Fürth stehen.
11. gegen 15. Freust du dich auf dieses Spiel? 15. gegen 11.
Ja, ich freue mich eigentlich momentan auf gar kein Fußballspiel, weil es mich anödet, solche Spiele anzuschauen. Nachdem der Kollege Schano, der ja auch bei uns im Podcast immer, also in Fürth, der Hauptberichterstatter unseres Blattes ist, im Urlaub weilt an der schönen Nordsee ab Samstag, werde ich ja auch das Spiel für die Fürther Seite betreuen müssen. Mhm. Nachdem ich mit Christian Bönig telefoniert habe, freue ich mich noch ein bisschen weniger, denn ich werde es vom Fernseher weg anschauen müssen. Und ich finde Fußballspiele im Fernseher anschauen noch viel, viel schlimmer, vor allem wenn man drüber schreiben soll.
Ah ja, es geht.
Freue ich mich so eigentlich überhaupt nicht auf dieses Spiel.
Okay, das ist, ich würde sagen, das ist das perfekte Ende des ersten Fürther Flachpass-Kadepp-Zusammenarbeitspodcasts, oder? Liegt dir noch was auf dem Herzen?
Die Frage ist, wer den Online-Spielbericht schreibt von uns beiden am Samstag für notbayern.de. Aber das
ich natürlich.
Machen, weil du im Stadion bist, das ist natürlich, sind wir nicht real genug.
Ja, genau. Großer,
das nimmt mir schon mal viel Arbeit ab, und dann kann ich das Spiel ja in Ruhe anschauen auf meinem schlauen Notizbüchlein, das jetzt auch neben mir liegt, mir Notizen machen und dann mit Stefan Leitl per WhatsApp korrespondieren, welche Fragen ich denn stellen darf, oder mit dem Pressesprecher besser gesagt, welche Fragen man an den Trainer stellen darf. Darüber können wir vielleicht noch kurz sprechen, über die Arbeitsbedingungen für Journalisten. Wir haben da im Fürther Flachpass kurz drüber gesprochen zuletzt mit Martin Schano. Wie ist es denn beim Club? Also gibt es eine Videopressekonferenz, in der man Fragen stellen darf?
Nach den Spielen oder vor den Spielen?
Nach den Spielen.
Nach den Spielen tatsächlich ja. Also ich war ja auch nur bei einem nach Corona-Pausenspiel, und zwar gegen Erzgebirge Aue. Und da war es dann so, dass während der Vorspieltagspressekonferenzen das Ganze über Zoom abgehalten wird. Und dann ist es bei den Pressekonferenzen vor dem Spiel so, dass man da einfach dann live geschaltet wird und seine Frage ganz normal stellen kann. Und da war es dann einfach über die Chat-Funktion nach dem Spiel. Okay. Und Christian Bönig liest dann die Fragen unter Nennung des Fragestellers und dessen Medium.
Und du hast auch die Möglichkeit, dann nachzufragen
bei klar.
Ausreichenden Antworten.
Ja, also doch, tatsächlich. Das läuft erstaunlicherweise gut.
Und wie ist es mit Spielern?
Spieler ist ein bisschen komplizierter, weil es da so ist, dass wir nicht dorthin dürfen, wo wir sonst die Spieler treffen, nämlich in der Mixed Zone. Mhm. Und das wird dann von Vereinsangestellten erledigt. Da werden dann immer 2-3 Spieler gefragt, und das ist dann nicht immer so ausführlich, wie es.
Und da kannst du Fragen auch stellen oder nicht?
Nee, genau, das ist.
Okay, weil in Fürth ist es wohl so, dass man Fragen auch da stellen kann, die dann der Pressesprecher eben weitergibt und dann die Tonspur zurückschickt. Aber es sind ja auf jeden Fall keine optimalen Arbeitsbedingungen. Ne?
Optimal nicht, aber ich finde sie jetzt tatsächlich nicht so katastrophal schlecht.
Du meinst, weil die Spieler eh das Gleiche sagen würden, auch wenn du noch zweimal nachfragst.
Das hast jetzt du gesagt, ja genau, so ist es. man muss es ehrlich sagen, sehr viel mehr Inhalt wird, auch wenn 15 Journalisten rumstehen, nicht immer transportiert, aber natürlich entfallen die ganz kritischen Nachfragen, die gibt es zumindest in Spielerrichtung an Spieltagen derzeit nicht, aber sonst.
Vielleicht ja angemessen am Samstag nach dem Spiel, je nachdem wie es ausgeht.
Ja. Wollen wir, haben wir schon mal getippt in diesem gibt's,
ich weiß nicht, ob ihr bei Kadepp schon mal getippt habt, aber wir haben jetzt auch eine Wahl jetzt.
Ja, wollen wir mal tippen?
Gerne, ich bin zu einem Tippen sehr schlecht, weil ich habe bei diesem Tippspiel der Akademie für Fußballkultur Werder Bremen in die Europa League getippt in der Bundesliga.
Herzlichen Glückwunsch, da liegst du sogar hinter mir und ich bin schon auf Platz 74 oder sowas. Und du bist tatsächlich noch schlechter, oder?
Habe ich das richtig? Ich würde mal schätzen auf dem letzten Platz, weil man so Quotienten redet, dass der Amateurfußball angesagt ist.
Der letzte Platz ist immer für Hans Böller reserviert. Deshalb kannst du nicht letzter, höchstens vorletzter sein.
Ja, wenn Werder Bremen auf dem sechsten Platz eigentlich ist und dann auf Platz 17 steht, das macht schon einiges aus in der Abschlusstabelle.
Das könnte sein, wir recherchieren das nochmal. Aber wir tippen jetzt trotzdem. Ich gehe davon aus, dass der 1. FC Nürnberg gewinnt. 2:1. Nach vierter,
der Club,
nach vierter Führung durch Leveling dreht dann der eigene Johannes Geis. Das, jetzt wird es unrealistisch. 2:1 für den 1. FC Nürnberg.
Ich glaube tatsächlich, dass die Vierter kein Tor schießen werden, weil sie offensiv so
erschreckt. Ist aber schwierig gegen den 1. FC Nürnberg kein Tor zu schießen. Also.
Na, wenn ich seiner Mannschaft zutraue, dann der Spielverein in der momentanen Form. Das soll jetzt nicht irgendwie herablassend klingen, aber das war wirklich, also sie haben ja viele Torschüsse laut Statistik, aber aufs Tor gehen schon sehr wenige davon. Und das Kreativspiel ist wirklich in den letzten Spielen grauenhaft gewesen teilweise. Der Höhepunkt Sandhausen, wie gesagt, das war das 1:2 dann nach einmal einer schön gelungenen Flanke und das einmal der Stürmer Daniel Keterowell richtig stand. Aber mal gucken, vielleicht spielt Marvin Stefaniak, der beim Club ja auch noch bekannt ist, der bessere Flanken und bessere Standards treten kann, wie der Sportjournalist sagt. Vielleicht ist es dann besser, aber ich würde auf ein 2:0 für den Club tippen, tatsächlich.
Okay, na gut. Dann, und da wir beide beschissen tippen, lassen wir uns mal überraschen, wie es dann am...
Und worum haben wir jetzt gewettet?
Ich weiß nicht, was darf man öffentlich um Geld wetten eigentlich? Und was gibt
dein... Nur in Schleswig-Holstein habe ich gelernt. Das darf man alles mal in Schleswig-Holstein.
Jedes okay.
Casino geht nur in Schleswig-Holstein. Okay.
Dann wetten wir um einen Spätdienst.
Das ist schön. Den müssen wir dann noch bis zum 1. Oktober wegkriegen.
Ja, genau. Also der Verlierer...
Das heißt, ich bin der Verlierer, wenn die Vierter Tor schießen.
Ja, genau. Sobald Vierter Tor schießt, musst du einen Spätdienst von mir übernehmen.
Ja, wenn es aber 3:1 ausgeht, habe ich ja wieder gewonnen. Das müssen wir dann nochmal auskaschen.
Ja, das machen wir nochmal jetzt.
Wir machen einfach zusammen einen Spätdienst. Das ist ja vielleicht auch schön.
Das wäre für beide dann eine Strafe, ja. Das ist auch gut. Ja. Okay, Michael, vielen Dank.
Fadi, vielen Dank für den Anruf.
Wir sehen uns irgendwann mal wieder. Und hier geht es dann nächste Woche weiter wieder normal mit Vierter Flachpass am Dienstag wahrscheinlich.
Es ist ja nächste Woche wieder englische Woche. Mal gucken, wie das dann wird.
Oh ja.
Weil wir sind ja oftmals Dienstag erschienen, um nicht den Kadepp die Klicks wegzunehmen.
Der auch nächste Woche am Montag erscheinen wird.
Ja, aber deswegen erscheint der Vierter Flachpass ja oftmals nicht Montag, damit nicht zwei Podcasts zur fränkischen Zweitligisten gleichzeitig erscheinen.
Aha, was geschehen wird.
Sehr unterschiedlich sein wird. Vielleicht dann eher der Vierter Flachpass eher am Mittwoch nach dem Spiel. Das Spiel spielt gegen Heidenheim, glaube ich. Ja, auch ein Spiel, das hier wahrscheinlich nur schwer gewinnen wird.
So, das war's jetzt mit dem Optimismus-Podcast. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Ciao.
Ciao, ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.